Dann legen wir mal los mit der Vorlesung Coxeter-Gruppen und Kammersysteme. Die habe ich hier schon gehalten, schon zweimal, glaube ich. Hatte dabei immer sehr viel Spaß und ich habe das Konzept ein bisschen geändert. Das, was wir jetzt machen, dass wir also mit freien Gruppen anfangen, das war am Anfang nicht so. Und da bin ich einfach direkt eingestiegen mit Coxeter-Gruppen, mit Coxeter-Kammern-Systemen und dann kamen so gewisse Punkte in der Vorlesung, wo ich dann sagen musste, naja, das hier, das ist jetzt so Zeug, das gilt in freien Gruppen und deswegen wissen wir das und das und das, bitte glauben. Und das war nicht so schön. Erstens ist mit dem Glauben, da kann man geteilter Meinung sein, aber ich finde mal, dass man in so einer Mathe-Vorlesung möglichst wenig glauben müssen sollte. Und zweitens war es auch so ein bisschen unbefriedigend, dass man das Gefühl hatte, da ist so ein Thema, was eigentlich interessant ist. Und man sieht ja auch sonst manchmal in Büchern oder so, so Darstellungen von Gruppen und möchte eigentlich gern verstehen, was das genau heißt. Anstatt dass einem jemand einfach nur sagt, ja, das liest man so und hier ist ein Beispiel. Deswegen beginnt die Vorlesung jetzt so. Wir fangen also mit freien Gruppen an, tasten uns dann vor zu Präsentationen und dann zu Coxeter-Gruppen und dann geht es eigentlich erst richtig los mit den Kammern-Systemen. Da kommt dann auch so ein bisschen Graphentheorie rein. Und mit der Zeit werden sich dann die Konzepte immer stärker verknüpfen. Wir haben auf der einen Seite die Gruppen, dann haben wir die Graphen und wir haben so geometrisches Zeug. Ich höre Musik.
Ja.
Ihr hört es auch gut. Oder nicht gut. Je nachdem, was da läuft, können wir das auch dann einfach hören, aber... Okay, dann ist es mit dem Lüften jetzt also noch wichtiger, wenn wir hier so zusammensitzen. Ich hatte den Eindruck, dass da gerade eigentlich noch ein Satz kommen sollte, aber da ich ihn vergessen habe, lasse ich ihn einfach weg. Und wir beginnen mit freien Gruppen. Da brauchen wir zuerst eine Definition, also wir brauchen etwas, woraus wir diese freien Gruppen basteln. Und das machen wir mit einem Alphabet und mit Wörtern, die wir aus diesem Alphabet basteln. Wir fangen also an mit einem Index von I. Und da habe ich nur die Voraussetzung, dass die abzählbar ist, die muss nicht endlich sein. Und dann habe ich so ein Alphabet A und das hat einfach irgendwelche Buchstaben und die nenne ich AI. Die sind mit der Indexmenge I indiziert. Diese Menge nenne ich jetzt einfach Alphabet und die Elemente da drin nenne ich Buchstaben. Alles erstmal ganz intuitiv und ups. Dann möchte ich die Menge aller Wörter definieren. Und ein Wort bekommen wir, indem wir Buchstaben nehmen und die hintereinander schreiben. Allerdings ist es erlaubt, die Buchstaben noch so ein bisschen abzuwandeln. Ich darf nämlich diesen Buchstaben AI, den darf ich so hinschreiben, wie er ist. Und dann denke ich mir oben so einen hochgestellten Exponenten 1, den schreibe ich nicht hin, den denke ich mir nur. Ich darf den Buchstaben aber auch abwandeln, indem ich oben in den Exponenten eine minus 1 schreibe. Und die schreibe ich hin, die denke ich mir nicht nur. Die Bedeutung davon wird dann später noch klar, aber erstmal ist es nur ganz formal ein, ich nehme den Buchstaben und schreibe ihn entweder so hin, wie er ist, oder mit so einem Hoch minus 1 dran. Das ist beides erlaubt und dann darf ich aus diesen Objekten Wörter zusammensetzen. Und alle Wörter sind endlich. Das heißt, wenn ich das ganz normal hinschreibe, sieht das irgendwie so aus, dass die Menge aller hintereinander geschriebenen A1 hoch Epsilon1 und so weiter bis AN hoch Epsilon n, wobei das keine Multiplikationspunkte sind, sondern einfach nur Pünktchen im Sinne von, da steht halt noch Zeug dazwischen, wenn n groß genug ist. Ich schreibe die nur hintereinander, da sind keine Zeichen dabei. N kommt mit N. Die AI aus A, das sind also einfach Buchstaben und diese Exponenten da oben, diese Epsilon I, dürfen die Werte 1 oder minus 1 annehmen. Die Menge all dieser Ausdrücke heißt Menge der Wörter in A. Ja. Und da ist eine ganz kleine Ungenauigkeit drin, denn streng genommen bilde ich ja jetzt nicht nur Wörter mit Buchstaben aus A, sondern ich erlaube ja auch so ein hochgestelltes Buch minus 1. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, noch genauer formalisieren, indem ihr die Menge A hoch minus 1 einführt. Das ist dann die Menge aller Buchstaben mit hoch minus 1 dran. Und dann ist die Menge der Wörter die Menge aller Wörter, die man basteln kann aus Buchstaben aus A oder A minus 1, also aus der Vereinigung dieser beiden Mengen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, dazu machen. Das ist dann noch ein bisschen genauer. Wichtig ist vielleicht noch, dass es eine rein formale Definition ist. Diese Epsilons haben erstmal nichts zu bedeuten. Ich schreibe das einfach so hin. Und es gibt ein wichtiges Wort, nämlich das leere Wort. Da schreibt man einfach nichts hin. Und das bezeichnen wir aus Gründen, die später klar werden, mit 1. Wir machen da also kein leere Menge-Symbol oder so, sondern wir schreiben einzeln und meinen damit das leere Wort. Der Fall, in dem man quasi nichts hinschreibt. Aber wir wollen nicht nichts hinschreiben, schreiben dafür eins. Unter anderem, weil wir über die Länge von Worten reden wollen. Und das ist dann auch das, was als nächstes kommt. Und es gibt später ein Beispiel, wo es sich noch ganz gut klärt, glaube ich. Wenn ich hier so ein abstraktes Wort stehen habe, dann sehe ich ja, dass ich hier, was auch immer n ist, n aufeinanderfolgende Elemente aus A oder aus dieser Menge A auf minus 1 stehen habe. Die stehen da so hintereinander. Und das ist die Anzahl der Buchstaben, die ich benutzt habe. Es ist sinnvoll, das als Länge des Wortes zu definieren. So wie wir ja auch sonst bei einem Wort, wenn wir sprechen, die Länge definieren als Anzahl der Buchstaben. Das machen wir hier also auch. Und dann hat das leere Wort die Länge 0, weil wir da gar keinen Buchstaben hingeschrieben haben. Das 1 ist ja nur so ein Platzhalter, das Symbol 1. Anzahl der benutzten Buchstaben, dann ist es irreführend, weil es ja sein kann, dass ich Buchstaben mehrfach verwende. Dann schreibe ich das mal so, wenn das Wort ist Omega in B von A ist, wenn Omega so aussieht wie da oben, also A1 und Y1 und so weiter bis AN und Y1 ist, mit n aus n, a aus a, y, so wie vorgegeben, dann ist, wenn das so ist, definiert als n. Also die Anzahl der Ausdrücke, die ich da zum Basteln benutze. Das ist alles immer noch ganz intuitiv. Das leere Wort Wort, bei dem die Länge keine natürliche Zahl ist, sonst ist es immer eine natürliche Zahl. Ich hoffe, dass das hilfreich ist mit dem Licht. Wie ist es überhaupt hinten? Wir müssen da gleich mal gucken. Bei euch beiden hinten, wenn ich die unteren Tafeln beschreibe, wie das da funktioniert. Gut. Was möchte ich an der Stelle noch sagen? Dann gucke ich mal, ob es schon erste Fragen gibt. Ich möchte sagen, dass Wörter immer eine endliche Länge haben. Die Länge ist ein Element aus N0, 0 oder eine natürliche Zahl. Und so wie wir Wörter hinschreiben, ist auch klar, dass die Länge wohl definiert ist. Man schreibt ja diese Buchstaben einfach so hintereinander, da gibt es keine offenen Fragen, was jetzt die Länge ist. Und das sind alles erstmal nur formale Ausdrücke. Auch das Folgende ist nur ein formaler Ausdruck, also auch wenn man da sofort eine Assoziation hat. Man kann Wörter hintereinander schreiben und bekommt dann ein neues Wort. Denn ich kann ja einfach zwei solche Ausdrücke nehmen, einmal mit solchen A's und einmal mit B's. Und dann schreibe ich die einfach so hintereinander weg, ohne irgendwelche Zeichen, ohne Klammern, ohne irgendwas, kriege halt ein neues Wort. Und das schreibe ich auch einfach so hin. Einfach hintereinander schreiben dazu. ist nicht unbedingt ein neues Wort, denn wenn ich das leere Wort benutze, dann kommt das andere raus. Aber nur für die Notation, hintereinander schreiben heißt wirklich nur hintereinander schreiben, ohne irgendwas. Und ich schreibe das jetzt nicht hin, sondern sage nur, dass wir da keine Klammern setzen, wenn wir das mehrfach machen. Und das wird dann später dazu führen, dass an der entscheidenden Stelle das Assoziativgesetz einfach erfüllt ist, was wir dann gerne haben möchten. Also nur so als Stichwort ohne Klammern. Gut, das war jetzt schon fast alles. Ich möchte noch erklären, was ein reduziertes Wort ist. Und dann kommen ein paar Beispiele. Ich gucke mal so, ich sehe keine großen Fragezeichen. Alles klar. Dann kommt jetzt zum Schluss das Wort Omega aus W von A heißt reduziert A-Länge. Wir könnten einfach, weil es sein kann, dass wir es später benutzen wollen, Notation für die Länge einführen. Wir machen es einfach mal. Das steht hier nicht, aber ich finde es gerade sinnvoll. Notation, da machen wir irgendwas Intuitives. Vielleicht sowas wie so Betragsstriche, so Länge von Omega bis N. Kann man bestimmt mal gebrauchen zur Abkürzung. Spätestens in den Übungsaufgaben. Heute Morgen fiel übrigens TutIP zwischendurch aus. Und dann habe ich die Sachen auf meine Internetseite gestellt, aber dann später ging es durch IP wieder, deswegen ist da inzwischen eine erste Übungsserie. Das Wort heißt reduziert. Genau dann, wenn man da gewisse Ausdrücke nicht findet. Und das sind Ausdrücke, bei denen man den Impuls hat, die wegzukürzen. Wenn sowas in diesem Wort nicht vorkommt, dann nennen wir das reduziert. Das ist also auch wieder irgendwie intuitiv. Das heißt, reduziert genau dann, wenn es keinen Buchstaben A aus A gibt, so dass in Omega die, ich sag jetzt mal, Buchstabenkombi, das ist hoffentlich nicht so informell, ich schreibe mal Buchstabenkombi A, A hoch minus 1 oder A hoch minus 1 A vorkommt. So, jetzt sind wir nämlich genau bei dieser Stelle. Ich musste jetzt schon so rumkriechen. Kann man das hinten noch lesen?
Ja.
Unten auf der Tafel? Prima, dann lasse ich das so. Und wenn wir uns jetzt einmal kurz vorstellen, was das bedeutet, wir sehen auch gleich Beispiele, dann ist es das, was man intuitiv denkt. Reduzieren würde ja heißen, man kann irgendwie noch was wegkürzen und ein kürzeres Wort bekommen. Und dieses Wegkürzen würde ja so aussehen, dass man sowas oder sowas wegstreicht. Einfach nur nach der Intuition. Diese Intuition kommt nur daher, dass da hoch minus 1 dran steht. Das heißt, die Notation legt etwas nahe. Wir müssen aufpassen, dass wir das jetzt nicht interpretieren. Bisher ist es nur eine ganz formale Schreibweise. Aber die Interpretation folgt gleich auf den Fuß. Beispiel 1, 1. Achso, und wir behalten natürlich die ganzen Notationen jetzt immer, die wir einführen, das schreibe ich nicht extra hin. Beispiel 1, 1. Da nehmen wir uns ein Alphabet mit drei Buchstaben, die nenne ich jetzt ABC, damit es einfacher ist. Generell werde ich zwischendurch mal wechseln bei den Bezeichnungen, die ich für Buchstaben und so nehme, damit wir uns nicht zu sehr darauf einschießen, immer die gleichen Bezeichnungen zu haben. Ne? A, B, C sollen unterschiedlich sein, unterschiedliche Buchstaben. Und jetzt schreiben wir einfach mal ein paar Wörter hin. Beispiel Wörter. Ich gebe ein paar vor und dann dürft ihr alle, wenn ihr wollt, auch noch Wörter sagen. Naja, A ist ein Wort. C hoch minus 1 ist ein Wort. Das ist bisher alles irgendwie langweilig. A, C, A, B ist ein Wort. Wir setzen da auch gleich noch was zusammen und dann gucken wir, ob die reduziert sind und wir gucken nach der Länge, bla bla bla. Und jetzt dürfen alle noch ein Wort sagen. Ich bitte darum, dass die Wörter nicht eine Länge von 20 oder mehr haben. Das wäre irgendwie ganz nett. Also, fangen wir hinten an.
A-N mit N aus N.
Ah, das ist aber dann schon eine abkürzende Schreibweise.
Ach so, okay. Dann.
Das können wir machen, aber da müsste man vorher definieren, was man damit meint. Also wenn zum Beispiel mit A hoch 3, was würdest du da meinen?
A.
Genau, also nehmen wir das. Wir können das jetzt, wir brauchen es glaube ich nicht, aber wir können es theoretisch einführen. A, so. N aus N mal. Das könnte man machen. Zum Beispiel A, A, A. Ja, genau. Das sind Wörter, die man wunderbar basteln kann, braucht man nur einen Buchstaben. Dann geht's weiter. Noch ein Wort.
B hoch minus 1, B, A. Mhm.
Genau. Was noch?
A, B, C.
A, B, C. Sehr schön. Was noch?
B, A, C, A.
B, A, C, A. Und eins noch.
A, C, A hoch minus 1, B.
A, C, A, minus 1, B. Wunderbar. Wir gucken uns die Längen an. 1, 1, 4, N, hier zum Beispiel erst 3, 3, 3, 4, 4. Soweit so klar. Jetzt gucken wir nach reduziert. Und dann gucke ich mal so nach Kopfnicken oder Kopfschütteln. Reduziert. Ja, kann ich kein irgendwas wegkürzen, so wie da drüben. Reduziert. Ja. Reduziert. Ja. Reduziert. Ja, egal wie oft das A da steht, das ist immer reduziert. Reduziert. Nö, da kann ich ja so ein B und minus 1 B finden. Genau. Und die anderen, die sind wieder reduziert. Die anderen drei. Jetzt können wir noch Wörter hintereinander schreiben. Da kann man dann zum Beispiel machen. Und hintereinander schreiben, das Wort ist mir jetzt schon zu lang. Hintereinander schreiben, da kann ich jetzt zum Beispiel mal das und das kombinieren, das ist ganz witzig. A, C, A, B, B minus 1, B, A. Da kriege ich ein Wort der Länge 7, das extrem unreduziert ist. Da habe ich sogar zwei Möglichkeiten, die ich da was wegnehmen könnte. Längen hatten wir schon, bla bla, wir haben alles. Dann kann ich als nächstes über elementare Reduktion und Erweiterung sprechen. Und das kann ich kurz machen, weil man das nämlich hier schon sieht, was da passiert. In diesem Wort kann ich auf zwei Möglichkeiten eine elementare Reduktion machen. Einmal kann ich dieses Pärchen wegnehmen und einmal kann ich dieses Pärchen wegnehmen. Elementar zu reduzieren heißt, dass man an einer Stelle, wo das geht, die Buchstabenkombination A, A hoch minus 1 oder andersrum, A hoch minus 1, A, für irgendeinen Buchstaben A, wegstreicht. Dann verändert man das Wort, man reduziert auch die Länge und was das bedeutet, sehen wir später. Ich kann aber auch andersrum künstlich so einen Ausdruck einfügen und dann ist es eine elementare Erweiterung. Kann ich auch machen. Und erstmal hat das alles noch keine inhaltliche Bedeutung, aber wir sehen später, im Kontext von freien Gruppen, aber dann später auch im Kontext von Graphen, dass es durchaus eine Bedeutung haben kann, sowas einzufügen oder wegzustreichen. Das wird dann noch anschaulich und witzig. Aber für den Moment hier könnte man zum Beispiel dieses Wort nehmen ABC und dann könnte ich hinten dranhängen C hoch minus 1C. Und dann kriege ich ein neues Wort, ein längeres Wort, das nicht mehr reduziert ist. Da habe ich so eine elementare Erweiterung gemacht. Und daraus wird dann so ein Konzept von äquivalenten Wörtern, die man nämlich, also man kommt von dem einen zum anderen, indem man eine Folge von solchen elementaren Erweiterungen oder Reduktionen macht. Das ist die Idee. So kann ich von einem Wort zu einem anderen Wort kommen. Schauen, ob das dann auch gut hinpasst. Sein Omega aus A und B, so ein Buchstabe. Vielleicht kann ich hier beides hinschreiben und dann einen Teil der Wörter wieder benutzen. Wir sprechen von einer. So, mal gucken, ob es klappt. Elementaren Erweiterung von Omega mit B. Elementare Erweiterung von Omega mit B. Genau dann, wenn an irgendeiner Stelle des Wortes Omega b mal b hoch, nee, nicht mal, b, b hoch minus 1 oder b hoch minus 1b eingefügt wird. An irgendeiner Stelle, egal. Wenn irgendwo in Omega b, b hoch minus 1 oder b hoch minus 1b eingefügt wird, das ist jetzt klein, das tut mir leid, kann man das hinten noch lesen? Ja? Und genau andersrum, wenn wir das wegstreichen, dann sprechen wir von einer elementaren Reduktion, auch wieder von Omega mit B. Wenn irgendwo im Wort Omega so ein Ausdruck weggestrichen wird. Also alles dasselbe, bla bla bla, aber statt eingefügt steht dann da halt weggestrichen. So, und das können wir dann hier oben schon mal üben. Hier kann ich eine elementare Reduktion machen, indem ich das wegstreiche oder das. Da kann ich auch eine elementare Reduktion machen, nur auf eine Weise. Hier überall kann ich das nicht machen, weil das ja reduzierte Wörter sind. Aber dafür könnte ich dann eine Erweiterung machen. Das dann, glaube ich, das reicht wahrscheinlich schon an Beispielen, Erläuterungen, oder? Guck mal so ein bisschen, ich sehe keine Fragen. Jetzt muss ich aber wischen. Und das heißt, Lüftungspause. Falls jemand kühl ist, bitte kurz was drüber ziehen. Wäre sehr toll, wenn wir auch einmal die Tür aufreißen könnten. Für den Moment, wo ich jetzt die Lüfte und die Tafel wische. Dann halte ich auch kurz die Klappe. Also nicht wundern, ich bin nicht weg bei der Audioaufnahme, ich halte nur die Klappe. Gönnen wir uns ruhig noch den Moment, um einmal kurz. Ach, ich möchte immer sagen, um durchzuatmen, aber das ist irgendwie gerade nicht das, was wir machen. Wie kommt ich klar? Bin ich gut genug zu verstehen? Bin ich laut genug? Ist mit der Tafel okay? Alles klar. Das ist ein richtiger Verschnack. Ich muss mir jetzt doch leider einmal die Nase putzen, Entschuldigung. Und Hände desinfizieren ist eine ganz blöde Kombi. So, Sophie ist auch da. Okay. Darf ich dort jetzt auch schon wischen? Dann mache ich das noch. Und dann machen wir zumindest die Türen wieder zu. Das aber auch ganz gut hin. Das Gefühl, dass das Tempo ganz gut funktioniert. Vielleicht die Tür wieder zu? Ja, danke schön. Fenster können wir gerne auflassen, solange das hier niemanden stört wegen der Hauptversion. Alles klar. Dann sind wir jetzt bei, was hatten wir? Erweiterung, Reduktion, bla bla bla. Genau, dann kann ich jetzt sagen, was es heißt, dass zwei Wörter äquivalent sind. Das ist also immer noch die Funktion. Von Omega 1 zu Omega 2 zu kommen mit einer endlichen Folge von elementaren Reduktionen und Erweiterungen. Okay? Egal wie viele, egal in welcher Reihenfolge, aber so kommt man von Omega 1 zu Omega 2. Genau dann, wenn das erfüllt ist, dann heißen die äquivalent. Umformungen mit endlich vielen elementaren Reduktionen bzw. Erweiterungen. Omega 2 durch Umformungen aus Omega 1 zu erhalten. Das ist Äquivalenz. Und wenn das schon so heißt, dann soll das gefälligst auch die Eigenschaften haben, die eine Äquivalenzrelation so hat. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Das wird Lemma 1.3. Da sind mehrere Dinge drin. Da zeigen wir, dass es eine Äquivalenzrelation definiert. Und ein paar andere Eigenschaften kommen da auch noch, die teilweise in Übungsaufgaben stecken. Aber vorher vielleicht ein witziges Beispiel. Was habe ich denn da? Diesmal heißen die Buchstaben X und Y. A ist wieder unser allgemeines Alphabet. Und dann kann ich zum Beispiel was kann ich zum Beispiel nehmen? X, Y, Y-1x ist äquivalent zum Wort XX, weil ich da mit einer elementaren Reduktion hinkomme, indem ich hier in der Mitte das wegstreiche. Und das ist jetzt aber auch äquivalent zum Wort x hoch minus 1 x, x, y minus 1 y. Da habe ich einfach vorne und hinten jeweils eine elementare Erweiterung gemacht. Da passiert nichts Spannendes. Interessant ist vielleicht noch das leere Wort. Das leere Wort ist nämlich äquivalent zu allen Ausdrücken der Art, die wir, dieser besonderen Art, die wir bei elementaren Reduktionen und Erweiterungen benutzen. Also diese Ausdrücke der Form, in dem Fall jetzt x hoch minus 1 x oder andersrum x, x hoch minus 1, das sind alles Ausdrücke, die zum leeren Wort äquivalent sind. Für das leere Wort, das ist das Symbol 1. Äquivalent. Und jetzt möchte ich gerne zeigen oder mit euch besprechen, dass das tatsächlich eine Äquivalenzrelation definiert. Da passiert aber noch mehr Kram. Ich schreibe jetzt erstmal ganz viel. Tilde definiert eine Äquivalenzrelation auf einige Wörter. noch? Sind Omega 1, Omega 2 Wörter und sind die zueinander äquivalent. So haben sie Modulo 2 die gleiche Länge. Das kann ich jetzt mit unserer kleinen Abkürzung hinschreiben. Die Länge von Omega 1 ist dann kongruent zur Länge von Omega 2 mod 2. Super, ich freue mich jetzt schon, dass wir das eingeführt haben. Insbesondere kann man dann was über die Äquivalenzklassen sagen. Wenn ich nämlich so eine Klasse habe von Wörtern, dann greife ich mir eins und gucke, ob das eine gerade oder eine ungerade Länge hat. Und dann weiß ich, dass alle Wörter in der gleichen Klasse dann entsprechend gerade oder ungerade Länge haben. Insbesondere haben in einer Tilde-Klasse, damit meine ich eine Äquivalenzklasse bezüglich der Relation Tilde. Kann man das lesen? Das ist eine Tilde-Klasse. Okay. Oh oh. Insbesondere haben in einer Tilde-Klasse immer alle Elemente. Das klingt doof, egal wie ich das schreibe. Ja, die gleiche Länge Modulo 2 hat. Und dann verträgt sich dieses Äquivalentsein mit dem Hintereinanderschreiben. Wenn ich vier Wörter habe und so zwei davon sind äquivalent und die anderen beiden sind auch äquivalent, dann bekomme ich durch Hintereinanderschreiben auch wieder äquivalente Wörter. Wie heißen die? Tau 1, 2 Wörter. Und gilt Omega 1 ist äquivalent zu Omega 2. Tau 1 ist äquivalent zu Tau 2, dann ist das zusammengesetzte Wort Omega 1 Tau 1 äquivalent zu Omega 2 Tau 2. Alles nicht so wahnsinnig überraschend, muss man so ein bisschen was hinschreiben, nicht viel. Das sind Fingerübungen, um zu üben, mit diesen elementaren Umformungen umzugehen. Und ein bisschen was zeige ich ja auch selber, oder zeigen wir jetzt zusammen. Nehmen wir uns mal ein paar Wörter her. So, wir sind ja alle keine mathematischen Babys mehr. Wir können das also alles in- und auswendig. Was müssen wir zeigen für eine Äquivalenzrelation? Drei Menschen, drei Eigenschaften. Los geht's.
Reflexiv.
Reflexiv. Was noch?
Transitivität.
Transitiv. Und die dritte Sache?
Symmetrisch.
Genau. Drei Eigenschaften. Naja, gut. Reflexiv ist dann einfach. Ja, jedes Wort ist zu sich selbst äquivalent, da mache ich einfach nichts. Es ist ja auch erlaubt, keine Umformung zu machen. Sei halt Omega 1 in Relation zu Omega 2. Dann komme ich ja von Omega 1 zu Omega 2 mit einer Reihe, also mit endlich vielen solchen elementaren Umformungen. Und das ist dann immer eine Reduktion oder eine Erweiterung. Die müssen jetzt mal irgendwelche Bezeichnungen kriegen. Ja, genau. Ich war nicht sehr kreativ. U ist mein Buchstabe für Umformung. Wenn die gleich sind, ist nichts zu zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir überhaupt irgendwas tun, dass wir überhaupt irgendwelche Umformungen machen. Sein K aus N und U1 bis UK so in der Reihenfolge die elementaren Umformungen. Und mir ist jetzt immer egal, ob das eine Reduktion oder eine Erweiterung ist. Die uns von Omega 1 zu Omega 2 bringen. Und ich schreibe einfach mal, ups, was ist hier passiert? Ich schreibe einfach mal dazu, dass der Fall k gleich 0 und es gibt die nicht, der ist, dass Omega 1 und Omega 2 gleich sind. K gleich 0 entspricht, dann mache ich hier mal so, zack, entspricht Omega 1 gleich Omega 2 und ich schreibe einfach mal nichts zu zeigen. Tatsächlich ist das ein Punkt, den man eigentlich mündlich abhandeln kann, aber ich glaube, dass es nicht schlecht ist, wenn wir üben, einmal wenigstens sowas hinzuschreiben. Auch wenn es nur kurz ist. Wohlgemerkt, wir treffen keine Wahl, wir wählen die nicht besonders. Es kann ja sein, dass man auf verschiedenen Wegen von Omega 1 zu Omega 2 kommt. Und es ist uns egal, wie. Wir kommen irgendwie hin mit irgendwelchen Umformungen. Und dann nehmen wir halt solche Umformungen her. Dann möchte ich jetzt einfach nur quasi mit einer Umformung zeigen, wie man die rückgängig macht und dass das Rückgängigmachen auch wieder so eine elementare Umformung ist. Denn dann ist klar, dass man umgekehrt von Omega 2 zu Omega 1 kommt, indem man hinten anfängt und dann sozusagen das Rückgängigmachen davon durchführt und dann das Rückgängigmachen von der davor und so weiter, bis man O1 rückgängig gemacht hat. Und diese Rückgängigmachumformungen sind selber auch wieder elementare Umformungen. Auf die Art und Weise kommt man von Omega 2 zu Omega 1 und hat dann die Beziehung in die andere Richtung. Falls UK eine, wie habe ich das gemacht, eine Reduktion ist, dann sei B aus A so, dass mit B reduziert wird und das heißt, dass wir B, B hoch minus 1 oder B, B hoch minus 1 B wegstreichen, um diesen letzten Umformungsschritt zu machen. Na, dann ist aber die Erweiterung mit B halt in der gleichen Reihenfolge der Elemente, wie das vorher bei der Reduktion war. Etwas, was es sozusagen rückgängig macht und es ist auch eine elementare Umformung, halt eine Erweiterung. Dann wird UK durch elementare Erweiterung mit B und ich schreibe mal dazu richtige Reihenfolge, denn es gibt ja zwei Möglichkeiten. Rückgängig gemacht und das ist auch eine elementare Umformung, steht ja da. So, und das, was ich hier mit der letzten Umformung gemacht habe, das macht man halt nicht mehr. Wenn das eine Erweiterung war, dann ist die entsprechende Reduktion das, was man zum Rückgängig machen muss und umgekehrt. So erhalten wir als, ich schreibe mal Umkehrungen, von und an der richtigen Reihenfolge von K bis hin zu 1 die elementaren Umformungen, die Omega 2 in Omega 1 überführen. Das klingt jetzt irgendwie banal und langweilig. Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man da tatsächlich einmal kurz nachdenken muss, denn alles, womit wir da arbeiten, sind so formale Konstrukte. Die haben ja keine Bedeutung. Diese Buchstaben und auch dieses hoch minus 1, das hat keine Bedeutung. Das heißt, wir müssen da einmal hingucken, was genau war jetzt die Definition, was ist mit rückgängig machen genau gemeint. Deswegen steht da jetzt was und ich habe das nicht nur mündlich gemacht. Und bei der Transitivität ist es dann wieder einfacher. Denn wenn ich jetzt habe, Omega 1 steht in Relation zu Omega 2 und Omega 2 ist äquivalent zu Omega 3, dann weiß ich ja, ich habe irgendwelche Umformungen, mit denen ich von Omega 1 zu Omega 2 komme und ich habe irgendwelche Umformungen, mit denen ich von Omega 2 zu Omega 3 komme Und da ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich führe die einfach alle nacheinander durch. Das sind dann immer noch elementare Umformungen und es sind immer noch endlich viele. Und damit komme ich dann ganz klar von Omega 1 zu Omega 3. Die Transitivität ist also wirklich was zum Hingucken. Die folgt durch. Ich schreibe mal nacheinander ausführen, schon wieder so ein langes Wort. Ups, aller Umformungen. Ist es ausreichend, wenn ich das für die Transitivität hinschreibe, nach der Erklärung, die ich vorher gegeben habe? Okay, dann haben wir, glaube ich, alles gezeigt, was ich hier selber zeigen wollte. Wir haben ein bisschen geübt, was man da so an Argumentationen benutzen kann und der Rest steckt in den Übungsaufgaben. Nach dem, was wir jetzt gemacht haben, ist, glaube ich, klar, warum sich die Länge Modul 2 nicht ändert. Nach dem, was wir gemacht haben, ist wahrscheinlich auch schon klar oder es folgt jedenfalls dann, wenn man das hinschreiben will, mit kurzem Nachdenken, warum sich das mit dem Hintereinanderschreiben verträgt. Und das besprechen wir einfach nächste Woche in der ersten Übung. Naja, jetzt haben wir da so eine Relation, dann haben wir Klassen und mit denen wollen wir jetzt weiterarbeiten. Deswegen kriegen die Bezeichnung. So, Freundchen, wenn die müssen ein bisschen abwägen. Beispiel, die haben wir alles schon. Jetzt definieren wir erstmal die Länge der Klassen und Notation dafür und erst ein bisschen später werden wir darauf kommen, dass man sich sogar für die Klassen in gewisser Weise kanonische Repräsentantinnen aussuchen kann. Repräsentanten, das Wort, ja, Repräsentanten. Aber witzigerweise brauchen wir das nicht, um nach dieser ganzen Vorarbeit eine Gruppe zu finden. Erstmal einfach eine Bezeichnung. A ist die ganze Zeit unser Alphabet. Tilde bezeichnet die Relation Äquivalenz, mit der wir jetzt gearbeitet haben. Und dann sei mit der bisherigen Notation für jedes Wort Omega. Omega in eckigen Klammern. Die Klasse bezüglich Tilde. Die Tilde-Klasse von Omega. Und, ach, wir machen das jetzt direkt. Da kommt gleich noch ein Beispiel oder auch mehrere. Aber ich möchte hier gerne die Definition erweitern und möchte direkt die Menge F von A aller dieser Klassen einführen. Sei groß F wie frei. Die Menge aller Tilde Äquivalenzklassen von der Menge der Wörter, also B von A. Und jetzt möchten wir die verknüpfen, und ich benutze das Wort verknüpfen sozusagen in Anführungszeichen, weil wir da noch sowohl die Finitheitsdinge klären müssen. Aber die Idee ist, da etwas zu verknüpfen. Für alle ja, das ist irgendwie schlecht. Ah, die Notation ist schlecht, das muss ich noch ändern. Moment, ich möchte meine Notiz machen. Denn hier sieht das so aus, als ob ich diese Klassen nur so mit Buchstaben als Vertretern benutze, aber es ist ja gar nicht so, ich will ja Wörter haben. Also möchte ich gerne für alle Omega 1, Omega 2, Omega Wörter, möchte ich definieren, dass ich die Klasse von Omega 1 verknüpfe, das Ding heißt Kringel, mit der Klasse des Wortes Omega 2, indem ich Folgendes tue, ich nehme die beiden Wörter, schreibe die hintereinander, kriege ein neues Wort, kriege eine neue Klasse, das ist das Ergebnis. Und wie sinnvoll das ist, sehen wir gleich, aber das können wir erstmal so hinschreiben. Jetzt bekommen wir also eine neue Struktur, wir bekommen diese Menge F von A mit Kringel und hoffen, dass da sowas Ähnliches wie eine Gruppe rauskommt. Zuerst ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt also zum Beispiel wieder diese Menge mit drei Buchstaben habe, A, B, C, dann kann ich mir mal die Klasse angucken, die das Wort ABA enthält. Was liegt da so drin? Naja, das Ding selber natürlich. Dann kann ich hinten noch irgendwas dranhängen, zum Beispiel C, C-1. Oder ich kann nach vorne irgendwas dazu schreiben. A, A, 1, A, B, A. Und jetzt merke ich, A, ich kann, obwohl, nee, jetzt sieht sie dann genauso aus. Was kann ich noch Spannendes machen? Ich kann ja auch in der Mitte irgendwas einfügen. A, C, 1, C, B, A, bla, bla, bla. Aber hier, ich kann ganz einfach ein Wort hinschreiben, was da nicht drin liegt. Indem ich was hinschreibe, was gerade Länge hat. Da muss ich also gar nicht lange nachdenken. Alle Leute hier drin haben ungerade Länge. Aber sowas wie AB liegt da nicht drin. Und da schreibe ich jetzt einfach hin Länge. Da muss man nämlich gar nicht nachdenken, ob man da irgendwie hinkommt mit Umformung. Es ist klar, dass es nicht geht. Und dann kommt unser Satz. Ach, super. Das wäre eine dramaturgisch wunderbare Pause. Ich reiße wieder alles auf und wische. Der liegt da schön, Sophie. Wenn es so mild bleibt, ist es mit dem Lüften alles gar nicht schlimm. Ich habe mir vorgestellt, wie wir hier so sitzen und erfrieren. Ich habe den Eindruck, dass meine Schrift jetzt ein bisschen kleiner geworden ist. Ist es hinten trotzdem noch lesbar? Ich glaube, ich mag die Tafeln auch. Die da ist ein bisschen aufmüpfig. Noch nicht, okay, ich warte noch einen Moment. Stimmt, ihr seid ja auch aus der Übung. Oder hattet ihr einiges an live-virtuellen Formaten im Sommer, wo ihr auch dann schnell mitschreiben müsst? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Naja, es gibt ja auch Notizen. Ich kann auch mal gucken, ob ich die. Ich will da eigentlich jetzt nicht so viel Zeit investieren und die sehr ordentlich machen, aber ich kann die so ähnlich wie sie sind und ohne schlimme Tippfehler auch ein bisschen vorher ins Netz stellen, dann kann man auch ein bisschen gucken und mitlesen vielleicht und Notizen reinmachen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege zur nächsten Woche. Und es ist total okay, zwischendurch mal kurz die Maske abzunehmen und einen Schluck zu trinken. Das ist überhaupt kein Problem. Dann einfach wieder aufsetzen. der zu erwartende Satz. Das Ding heißt dann freie Gruppe auf dem Alphabet A. Frei, das werden wir auch gleich sehen, warum dieses Wort irgendwie auch passt. Frei deshalb, weil es keine Einschränkungen gibt. Man rechnet mit diesen Klassen und man hat keine Rechenregeln, außer denen, die in der Definition dieser Klassen drinstecken. Ansonsten gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Diese Gruppe erlaubt alles. Deswegen frei, das passt irgendwie. Größtmögliche Freiheit. Und es sind genau diese Feinheiten in der Definition einer freien Gruppe, die man meiner Meinung nach irgendwie im Hinterkopf haben muss, damit man wirklich versteht, was gemeint ist, wenn man eine Gruppe präsentiert. Also zum Beispiel sowas wie die Ida-Gruppe, da kann ich sowas hinschreiben, Erzeugnis von zwei Elementen, die haben beide Ordnung 2 und das Produkt hat irgendeine vorgegebene Ordnung, das kann ich so hinschreiben und definiere dann damit einen Isomorphietyp von Gruppe. Aber wenn ich nicht verstehe, was es eigentlich genau bedeutet, was da steht, also wie das zu lesen ist und warum sowas überhaupt existiert, dann fehlt mir Kontext. Und der Kontext kommt genau daher. Dieser Satz und alles, was wir bisher so gebastelt haben, ist die Grundlage dafür, dass man wirklich verstehen kann, was mit so einer Präsentation einer Gruppe genau gemeint ist und wie man das lesen muss, was da steht und vor allem das, was da nicht steht. Damit hatte ich Schwierigkeiten, als ich das Konzept zum ersten Mal gesehen habe, ohne dass ich diese Art von Erklärung im Hintergrund hatte. Da sind dann bei mir auf einmal sehr viele Fragezeichen aufgetaucht. Ja, was wir zu tun haben, ist klar. Da müssen wir uns eigentlich nur einigen, wie wir die Gruppenaxiome bezeichnen und wie wir die abgrenzen und was wir in welcher Reihenfolge machen. Ich habe mich entschieden, die Bezeichnung zu nehmen aus dem Algebra-Buch, dem Buch mit Stroth. Da heißen die Dinger G1, G2, G3, G4. Und das ist dann vielleicht das, worauf wir uns einigen können. G1 ist, dass das Ganze überhaupt, also dass man überhaupt eine Verknüpfung hat. G2 ist das Assoziativgesetz, G3 ist neutrales Element, G4 ist inverses Element. Und die gehen wir jetzt einfach so durch. Und G1 ist am meisten Arbeit. Das ist auch vielleicht nicht so überraschend, nachdem was wir jetzt schon so gebastelt haben. G1, da müssen wir uns jetzt also klar machen, dass wenn ich zwei solche Klassen hernehme und Kringel anwende, dass dann egal ist, was für Repräsentanten da als Wörter stehen. Denn so wie wir das definiert haben, entstand ja die neue Klasse, indem man die beiden Wörter benutzt hat und hintereinander geschrieben hat. Und das heißt, wir haben da bestimmte Repräsentanten der Klasse benutzt. Und wenn wir andere benutzt hätten, wäre vielleicht was anderes rausgekommen. Die Frage, die wir uns halt immer stellen, bei Wohldefiniertheit. Also schauen wir uns das an. Zunächst mal kommt überhaupt wieder ein Element von F von A raus, wenn wir das machen, was da bei Kringel passiert. Denn zwei Wörter hintereinander zu schreiben, bedeutet, dass da wieder ein Wort rauskommt und dann kann ich von dem Wort wieder so eine Klasse definieren und das liegt wieder in F von A. Das heißt, da haben wir kein Problem. Das halten wir kurz fest. Überhaupt wieder in F von A. Und wir müssen nur klären, ob es von der Wahl des repräsentierenden Wortes abhängt. Dazu seien dann halt Tau 1 und Tau 2. Ich möchte das ändern, ich möchte das anders machen als hier. Seien jetzt Tau 1, Tau 2 Hauptwörter. Und damit das mit den zahlenlustiger, es soll jetzt Tau 1 die gleiche Klasse repräsentieren wie Omega 1 und Tau 2 die gleiche wie Omega 2. Das ist hier anders und entweder ändere ich das oder nicht. Das sehen wir dann später. Sei da das sei Tau 1 äquivalent zu Omega 1. Das heißt, ich kann auch das Wort Tau 1 benutzen, um die gleiche Klasse zu repräsentieren. Und genauso Tau 2 und Omega 2. Dann benutze ich Lemma 1, 3. In Lemma 1, 3 steht ja, dass diese Äquivalenz sich mit dem Hintereinanderschreiben von Wörtern verträgt. Das heißt, wenn ich auf der linken Seite multipliziere, hintereinander schreibe, Tau 1, Tau 2, dann ist das, was rauskommt, äquivalent zu Omega 1, Omega 2. Das heißt also, dass wenn ich diese Klasse repräsentieren möchte, ich dieses Wort benutzen kann, aber halt auch das. Also ist jetzt auch die von Tau 1, Tau 2 repräsentierte Klasse die gleiche wie die, die von Omega 1, Omega 2 repräsentiert wird. Das heißt, wenn ich dieses Kringelprodukt bilde, ist egal, welchen der Repräsentanten ich nehme, hier kommt dasselbe raus. Und dann ist Kringel wohl definiert, im Sinne von nicht von der Wahl des repräsentierenden Wortes abhängig. Ja, dann ist es automatisch eine Verknüpfung auf F von A, denn wir haben ja oben schon geklärt, dass man nicht rausfliegt, das steht da. Dann kommt jetzt G2, das Assoziativgesetz. Naja, da ist ja nun wirklich gar nichts zu tun, oder? Beim Hintereinanderschreiben von Wörtern passiert ja nichts, wir setzen keine Klammern. Das heißt, wenn ich jetzt mehrfach dieses Kringelding mache, dann schreibe ich halt rechts mehrmals solche Wörter hintereinander, aber es gibt ja keine Klammern, also gilt automatisch das Assoziativgesetz. Könnte man also sagen, gilt durch Faulheit. Da wir hintereinander schreiben, da brauchen wir einen Kandidaten für das neutrale Element. Und da bietet sich das leere Wort an. Denn wenn ich das leere Wort nehme und die davon repräsentierte Klasse, dann sehe ich ja schon, was hier passiert. Wenn ich die Wörter ineinander schreibe, das ändert sich dann ja einfach nicht. Das heißt, es verhält sich automatisch so wie ein neutrales Element. Da sehen wir auch, warum wir diese Schreibweise genommen haben bei den Wörtern, die ja irgendwie eine gewisse Intuition nahelegt. Dann nehmen wir uns jetzt also so ein Wort her und schreiben es einmal explizit hin. Wir wissen ja vom Anfang noch, wie man solche Wörter schreiben kann. Da haben wir so Buchstaben nacheinander und oben steht eine 1, die wir nicht hinschreiben, oder so eine minus 1. Ach so, und das gibt den Spezialfall, dass Omega äquivalent zum leeren Wort ist. Dann ist Omega sein eigenes Inverses. Denn das leere Wort ist sein eigenes Inverses. Und das mache ich nur deshalb jetzt, diesen Spezialfall, weil ich dann gleich nicht darauf achten muss, ob ich überhaupt Buchstaben brauche, um Omega hinzuschreiben. Das heißt, ich muss bei der Wahl, ich muss bei der Länge nicht aufpassen. Als Omega aus der Klasse des leeren Wortes kommt, ist Omega zu sich, nee, nicht ist Omega, sondern ist die Klasse von Omega zu sich selbst invers. Denn als Repräsentant kann ich ja einfach 1 hinschreiben, also das leere Wort. Und wenn ich das mit sich selbst verknüpfe, kommt das leere Wort raus, also das, was wir in G3 als Kandidaten für ein neutrales Element identifiziert haben. Sei also Omega nicht zum leeren Wort äquivalent und jetzt kommt ganz viel dazu. Sein Länge von Omega. A1 bis AN sind Buchstaben. Und Epsilon1 bis Epsilon N sind diese Exponenten. Bla bla bla, so dass das halt Omega ergibt. Dann müssen wir jetzt was basteln, was äquivalent zum leeren Wort ist. Was für Ideen haben wir? Wie kann ich ein Wort konstruieren, derart, dass wenn ich dann die entsprechende Klasse mit der von Omega verkringle, ich einen Repräsentanten finde, der das leere Wort ist? Da muss man jetzt ziemlich basteln, so im Kopf. Aber ich habe Meldungen. Super, ich glaube, du warst zuerst.
Na, wenn das Wort jetzt zum Beispiel ABC ist, dann würde ich das mit CO-1, BO-1, AO-1.
Mhm. Und die Idee ist dann, wenn ich die Klassen verkringle, dann schreibe ich die Wörter hintereinander und was kann ich dann machen, um zum leeren Wort zu kommen?
Dann kann ich das immer elementar reduzieren sozusagen.
Genau, genau. Ja, gibt es noch andere Vorschläge? Nee, war die gleiche Idee. Genau, Saranginali. Man macht das, was man so denkt, was man bei der Hemd-Jacke-Regel hat. Aber die Hemd-Jacke-Regel ist halt erst da, wenn man die Gruppe schon hat. Die Idee ist aber genau diese. Dann habe ich mir eine Notation überlegt. Darf ich vielleicht, das ist glaube ich so ein bisschen Missbrauch von Notationen, aber ich würde gerne einfach immer so ein Minuszeichen vor das Epsilon schreiben, um zu sagen, dass ich von 1 zu minus 1 wechsle oder andersrum. So, und jetzt muss ich, so wie Achille das erklärt hat, halt die Reihenfolge ändern. Das heißt, ich fange an mit AM und ändere da oben den Exponenten und so weiter. Und am Ende kommt A1 und da ändert er auch den Exponenten. Dann ist das ein Wort, na, es ist erstmal überhaupt ein Wort. Ich gebe dir mal einen Namen, ich nenne das mal kurz Omega quer. Damit ich gleich nicht so viel schreiben muss. Und Omega hintereinander geschrieben mit Omega quer ist äquivalent zum leeren Wort. Und ich schreibe jetzt nicht hin, warum, sondern zeige da nochmal so hin und wiederhole das, was Achille gerade erklärt hat. Wenn ich diese beiden Wörter hintereinander schreibe, dann steht in der Mitte AN hoch Epsilon N und dahinter steht AN hoch minus Epsilon N. Das heißt, es ist genau so eine Kombination der Art, die man bei einer elementaren Reduktion wegstreichen würde. Das heißt, dann machen wir das und bekommen ein neues Wort, ein kürzeres Wort, das aber zu Omega quer äquivalent ist. Dann stehen AN-1 hoch Epsilon-N-1 und AN-1 hoch minus Epsilon-N-1 nebeneinander. Ich mache wieder eine elementare Reduktion, kriege wieder ein kürzeres Wort und ganz am Ende habe ich halt noch A1-Epsilon-1 und A1 hoch minus Epsilon-1. Mache eine elementare Reduktion zum letzten Mal und komme beim leeren Wort an. Das heißt also, dass Omega, Omega quer, die gleiche Klasse repräsentiert wie das leere Wort. Und das heißt, dass die Klasse, die von Omega quer repräsentiert wird, bezüglich Kringel ein Inversus ist zu der Klasse, die von Omega repräsentiert wird. Also ich schreibe es einmal so hin, Omega, die Klasse von Omega Kringel, die Klasse von Omega quer ist die Klasse von 1 und Omega, die Klasse Omega quer ist zur Klasse von Omega invers wie gewünscht. So sieht's aus. Wir haben eine Gruppe. Super. Die freie Gruppe auf dem Alphabet A oder über dem Alphabet A. Das halten wir jetzt einmal fest. Und ab jetzt könnt ihr das für jedes Alphabet machen. Wenn ihr da sowas habt, zack, habt ihr sofort eine freie Gruppe. Alphabet A heißt freie Gruppe auf oder über über 8. Und wir haben gesehen, dass wir nichts gemacht haben, außer so Wörter hinzuschreiben und dann so Regeln zu definieren, wann die Wörter in der gleichen Klasse sind. Ansonsten gibt es keine Regeln. Das ist die allgemeinste Art, eine Gruppe zu basteln mit Buchstaben. Einfach so frei in den Raum rein. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die man da so als Labels dran kleben kann. Zum Beispiel würde ich sagen, wenn das Alphabet 3 Buchstaben hat, ABC, so wie in unserem Beispiel, dann würde ich sagen, es ist eine freie Gruppe vom Rang 3, denn ich habe 3 Grundbuchstaben, mit denen ich bastle. Insbesondere kann man dann freie Gruppen von endlichem Rang und von unendlichem Rang unterscheiden, je nachdem, ob ich nur endlich viele Buchstaben habe oder unendlich viele. Und dann kann man das auch noch verallgemeinern, das Alphabet weglassen, indem man einfach sagt, freie Gruppe vom Rang, bla. Die Mächtigkeit von A heißt Rang der freien Gruppe . Was möchte ich dazu noch sagen? Es gibt einfach noch Variationen, wie man das benennt. Und da sage ich jetzt so ein paar Sachen, die mir untergekommen sind im Laufe der Jahre, einfach nur damit, wenn ihr irgendwo nachliest, ihr wisst, ach so, klar, das ist gemeint. Nehmen wir mal das Beispiel 3. Bei einer freien Gruppe vom Rang 3, da ist eine andere Art, über diese Gruppe zu sprechen, dass man sagt, die Gruppe ist frei in 3 Erzeugern. Diesen Erzeugern sind dann also die 3 Buchstaben gemeint, die man zum Basteln benutzt. Warum man Erzeuger sagt, sehen wir noch, denn im Prinzip greift man da schon vor auf das Thema Erzeuger und Relationen, um eine Präsentation für eine Gruppe hinzuschreiben. Aber es ist auch wieder suggestiv, denn wenn ich so eine Gruppe hinschreibe mit Erzeugern und Relationen, dann ist der Fall, wo es keine Relationen gibt, wo man also keine Einschränkung macht, genau der Sonderfall der freien Gruppe. Frei im Sinne von keine Restriktionen. Ich schreibe mal als Variation frei in so und so viel erzeugen. Einfach nur als Variation, wie man darüber noch sprechen kann. Und das ist es im Prinzip, was ich dazu sagen möchte. Es gibt, ja, jetzt kommen so ein paar Dinge, die bei denen ich, da verweise ich auf Literatur. Und, Moment, wann haben wir angefangen? Um 30:30. Das heißt, wir haben noch 20 Minuten, das ist ja unglaublich. Toll. Was möchte ich jetzt noch machen? Ich möchte auf Literatur hinweisen, wo man einfach noch mehr zum Thema freie Gruppen findet. Dann gebe ich einen Satz, glaube ich, sogar nur an, den ich nicht beweise, sondern sagt dann halt, ja, da kann man dort noch was nachlesen. Man kann an das Ganze nämlich auch anders rangehen. Man kann sozusagen abstrakt definieren, was eine freie Gruppe ist. Das haben wir schon gesehen. Ich gucke die ganze Zeit Lukas an, weil Lukas mal einen Seminarvortrag gehalten hat, wo das Thema mit vorkam. Und deswegen kennt er manches davon schon, aber halt über einen anderen Zugang. Wenn ich richtig erinnere, da wurde das abstrakt gemacht. Und wir sehen gleich so einen Satz, wie das abstrakt aussehen kann. Im Buch von Robinson, in meinen Notizen steht das ein bisschen genauer, von Robinson das Buch... Ich glaube, das heißt einfach nur The Theory of Groups oder so. Ich muss nachgucken. Da gibt es so ein Kapitel über freie Gruppen und da findet man haufenweise Zeug. Also zur Struktur und über Untergruppen und sonst was. Und wann freie Gruppen isomorph sind. Und lauter solches Zeug, was wir hier nicht brauchen, sondern ich wollte hier nur die Grundlage legen für Präsentationen. Aber ich habe da einen Kunstgriff gefunden, den ich ganz toll finde. Wenn es nämlich darum geht, sich zu überlegen, dass es in jeder solchen Klasse von Wörtern genau ein reduziertes Wort gibt. Ich kann also, wenn ich möchte, bei allen Rechnungen, die ich jetzt in dieser freien Gruppe mache, mich immer auf reduzierte Wörter beschränken, weil ich weiß, dass jede Klasse genau einen Repräsentanten hat, der reduziert ist. Und wenn wir uns angucken, was wir bisher gemacht haben, wir haben halt so rumgebastelt und gerechnet und wenn wir jetzt das sowas zeigen wollen, dann läuft es hinaus auf den Haufen relativ hässliche, nervige Rechnungen und Fallunterscheidungen mit diesen Reduktionen und Erweiterungen. Man kann es aber total elegant machen, ich bin ganz begeistert davon, ich habe mich voll gefreut, dass ich das gefunden habe, wenn man diesen Satz benutzt, den ich jetzt anschreibe als nächstes, der eben abstrakt guckt, was so eine freie Gruppe ist. Hier ist dieser Satz. Da muss ich, glaube ich, vorher... Ja, genau. Ah, hier steht der Titel. A Course in the Theory of Groups von David Robinson. Das Buch gibt es in meinem Büro, kann man gerne auch mal reinschauen. Und da muss ich was definieren, bevor ich den Satz anschreibe. Okay, dann baue ich jetzt noch eine Spannung auf, schreibe was hin und wische da, bevor der Satz kommt. Definition. Wir müssen nämlich Fortsetzung von Abbildung definieren. Und das möchte ich sinnvoll machen und nicht nur intuitiv sagen, was ich damit meine. Wir haben also unser Alphabet A, wir haben die freie Gruppe F von A. Und jetzt möchte ich sowas machen, wie sei Alpha von F von A in irgendeine Gruppe H. Ah, Kringel ist unsere Verknüpfung für die freie Gruppe. Jetzt habe ich irgendeine Gruppe H und die Verknüpfung heißt Punkt. Sei also H, Punkt, eine Gruppe. So, sei Alpha von F von A Kringel nach H, Punkt. Nein, sei, Entschuldigung. Sei Alpha eine Abbildung, die von dem Alphabet A ausgeht. Sei Alpha eine Abbildung von A nach H. Und wir, das hat hier keine Bedeutung, aber wir wissen, dass H eine Gruppenstruktur hat. So. Dann möchte ich das jetzt fortsetzen. Das ist erstmal nur irgendeine Abbildung. Und jetzt definiere ich Alpha-Schlange und das Ding heißt Fortsetzung von Alpha. So. Dann ist die Fortsetzung oder mal jede Fortsetzung muss das erfüllen. Also eine. Dann ist eine Fortsetzung. Alpha-Schlange von Alpha, und zwar möchte ich fortsetzen im Startbereich. Ich möchte den vergrößern und möchte das so machen, dass sich das damit verträgt, was Alpha vorher auf A gemacht hat. Dazu auf die freie Gruppe. Charakterisiert wie folgt. Das heißt, jede Abbildung Alpha-Schlange, die das erfüllt, was ich da gleich hinschreibe, hat das Recht, Fortsetzung von Alpha genannt zu werden. Für alle K aus M. Und alle Wörter Omega. Und ich schreibe jetzt mal A1 bis AK. Ach Mist, dann brauche ich noch wieder Exponenten. Das nervt. Nein, ich nehme nur diese Wörter erstmal. Für alle und alle solchen Wörter. Sei das. Ich muss Notation missbrauchen und das stört mich gerade. Okay, ich missbrauche hier Notation, indem ich Alpha auf Wörter anwende, indem ich Alpha auf die einzelnen Buchstaben anwende. Das kann ich machen, weil ich Alpha auf Buchstaben kenne. Das heißt, ich nehme diese Bilder und verknüpfe die. Da mache ich jetzt also so Punkte dazwischen. In der Gruppe H, das geht, das ist wohl definiert, das kann ich machen. Dann bilde ich die Klasse ab, indem ich einen Repräsentanten abbilde. Und da kommt jetzt einfach Schlange. Genau, das hätte ich wahrscheinlich irgendwie schicker machen können. Genau, da hätte ich vorher was weggelassen. Nee. Genau, aber jetzt sehe ich, wie ich das schön machen kann. Ich glaube, so geht es ohne Notationsmissbrauch. Für alle Chaos, ne? Sei. Oder ist. das erfüllt. Ich muss da jetzt noch dreimal drauf gucken, um mir sicher sein, dass das ist, was ich meine und dass das alles richtig ist. Ich habe Alpha auf Buchstaben definiert. Das heißt, dass das sinnvoll ist. Diese einzelnen Bilder landen in H, da habe ich diese Gruppenverknüpfung, also kann ich da wirklich so Malpunkte hinschreiben. Das liegt tatsächlich in H. Das ist okay. Auf der linken Seite steht hier wirklich ein Element der freien Gruppe. Alpha Schlange ist das Ding, was da starten soll. Und jetzt müssen wir nur einmal gucken, ob das sinnvoll ist. Ich nehme also das Wort, schreibe die Buchstaben hin, die das Wort bilden und bilde die Buchstaben mit Alpha ab. Das passt alles. Ja.
Und wenn dann so ein minus 1 dabei ist?
Darüber sage ich gerade nichts. Okay. Genau, und die Frage habe ich mir aber gerade auch gestellt, als ich geschrieben habe. Deswegen werde ich nochmal in mich gehen. Ich habe da bis nächste Woche noch Zeit, gegebenenfalls nochmal zu ergänzen, was mit dem minus 1 ist. Aber für den Moment möchte ich tatsächlich nur über A sprechen und möchte nur fordern, dass es für Wörter dieser Art kein Problem gibt. So, das ist also jetzt die Charakterisierung einer Fortsetzung und ich sage nichts darüber, wie viele solche mögliche Fortsetzungen es gibt, sondern einfach nur jede Abbildung einer Schlange von F von A auch wieder nach H, die das erfüllt, nenne ich Fortsetzung. Und wir sehen an der Art, wie das gebaut ist, dass das auf A mit der ursprünglichen Abbildung Alpha übereinstimmt und dass das eine Abbildung wird, die die Gruppenstruktur respektiert. Und das ist das, worum es dabei geht. Das ist nach Konstruktion ein Gruppenhomomorphismus. Das schreibe ich mal als Kommentar. Dann ist... Genau, das A. Ja, ich muss nochmal drüber nachdenken, denn es ist ja nicht klar, dass ich für jede Klasse einen Repräsentanten finde, bei dem kein minus 1 vorkommt. Warum sollte das so sein? Also muss ich darüber nochmal nachdenken, was ist mit diesen minus 1 Leuten? Aber das mache ich. Das mache ich zur nächsten Woche. Das ist schön, das ist meine Hausaufgabe. Und jetzt möchte ich einfach nur sagen, dass Alpha Schlange dann von F von A nach H geht und ein Gruppenhomomorphismus wird. Vielleicht ist das so ein Moment, wo ich wirklich diese Menge A auf minus 1 brauche und damit explizit arbeiten muss, weil das irgendwann einfach nervt, wenn man diese Exponenten immer hinschreibt. Jetzt wische ich nur eine Tafel und schreibe den Satz hin und dann kommen nur noch so ein paar Abschlussbemerkungen und dann sind wir fertig und können wieder die Türen aufreißen. Das ist nämlich diese andere Idee, eine freie Gruppe zu definieren über solche Fortsetzungsgeschichten. Satz 1,6 und ich schreibe noch die Quelle dazu oder eine mögliche Quelle zum Weiterlesen. Siehe zum Beispiel David Robinson. Wie hieß das nochmal? A Course in the Theory. Da haben wir auch wieder ein Alphabet A. Und jetzt machen wir eine Aussage über die freie Gruppe F auf A. Und diese Eigenschaft, von der wir sagen, dass sie gilt, hier, ohne die zu beweisen, kann als definierende Eigenschaft der freien Gruppe auf A benutzt werden. Für jede Gruppe H, die Verknüpfung schreibe ich jetzt die ganze Zeit nicht mit dazu, und jede Abbildung, so wie wir das gerade gemacht haben, Alpha von A nach H, existiert dann mit dieser Konstruktion einer freien Gruppe, wie wir das gemacht haben, genau ein Gruppenhomomorphismus, der auch wieder, ich nenne ihn jetzt einfach auch wieder Alpha Schlange, wie vorher. Alpha Schlange von, ich nenne den Beta, weil ich den später brauche und dann soll der auch Beta heißen. Beta von F von A nach H, wobei wir hier die Kringelverknüpfung haben und hier halt die Verknüpfung, die H hat. Und zwar so, dass Beta eine Fortsetzung von Alpha ist. Ich schreibe mal, der Alpha fortsetzt. Und damit ist alles gemeint, so in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben. Der Alpha fortsetzt. Und immer dann, wenn wir eine Gruppe haben und eine abzählbare Teilmenge der Gruppe, die diese Gruppe erzeugt, dann kann man mithilfe dieser Idee ein Kriterium dafür angeben, wann die große Gruppe frei erzeugt ist in dieser Menge von Erzeugern. Das heißt, man interpretiert die dann quasi als Alphabet. Brauchen tun wir dadurch nur das. Ist P eine Gruppe? Und A eine, und jetzt brauche ich nur deswegen abzählbar, weil wir Alphabet als abzählbare Menge definiert haben. Deswegen schreibe ich das da so mit dazu. Teilmenge von G, die G erzeugt. Einfach im Sinne der Gruppentheorie. Dann ist G frei erzeugt von A. Genau dann, ich lese es einmal vor, bevor ich es umschreibe, wenn jede subjektive Abbildung von A in irgendeine Gruppe H sich eindeutig zu einem subjektiven Gruppenhomomorphismus von G in H fortsetzen lässt. Das ist also eine Möglichkeit, eine freie Gruppe zu finden oder zu charakterisieren oder zu zeigen, dass eine Gruppe frei ist in einer Teilmenge. So ist G frei erzeugt von A. Das könnte man jetzt auch aufschreiben als, dann ist G isomorph zur Gruppe F von A. Das ist eine andere Art, das zu sagen. Genau dann, wenn jede subjektive Abbildung von A in irgendeine Gruppe H sich eindeutig fortsetzen lässt zu einem subjektiven Gruppenhomomorphismus von G nach H. So, und wie werden wir das benutzen? In der nächsten Woche, toll, da haben wir ganz viel Vorfreude auf dieses elegante Argument. Das ist wirklich elegant, weil es irgendwie den Kern dieser schrecklichen Rechnung, die man sonst machen würde, erfasst und irgendwie schön und elegant ausdrückbar macht. Denn, was machen wir denn beim nächsten Mal? Wir wollen zeigen, dass wenn wir diese freie Gruppe haben, F von A, und uns da so eine Klasse schnappen, dass wir dann genau ein reduziertes Wort finden, das diese Klasse repräsentiert. Das heißt, wir müssen uns ja im Prinzip zwei reduzierte Wörter hernehmen, die äquivalent sind, in dieser gleichen Klasse liegen, und müssen zeigen, dass die gleich sind. Aber wir haben ja nicht viel zur Verfügung. Wir können ja nur sagen, naja, das eine entsteht aus dem anderen durch solche Reduktionen und Erweiterungen. Und wenn man dann versucht, sich das irgendwie hinzuschreiben und zu zeigen, dass in Wirklichkeit das aber gar nicht wirklich stattfinden kann, sondern dass die gleich sein müssen, das ist schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Man hat dann so Fälle und sind das die gleichen Buchstaben oder unterschiedliche und und in welcher Reihenfolge. Furchtbar. Stattdessen kommt ein Kunstgriff. Wir definieren also auf clevere Art und Weise eine Abbildung von der Menge der reduzierten Wörter in sich selbst hinein und benutzen dann diese Idee mit der Fortsetzung, um zu zeigen, dass es nur genau ein reduziertes Wort pro Klasse gibt. Da freue ich mich schon drauf. Das machen wir nächste Woche. Jetzt gucke ich einmal so in die Gesichter, ob gerade Fragen da sind oder Kommentare. Ja.
Ich würde nochmal fragen, was das ABZ-Vorteil genau ist.
Abzählbar. Abzählbar. In dem Sinne, dass bei uns Alphabete abzählbare Mengen sind. Was noch? Ja?
Könnte man nicht dann vielleicht mit diesem minus 1 einfach die Abbildung unter die Potenz setzen? Also, dass man dann
gute Idee.
Hoch Alpha hoch Beta 1 zum Beispiel.
Frage ich das gerade noch.
Ja,
und so
genau.
Kann man das ja dann erhalten auch.
Ja, genau. Ja, ich werde das in meinen Notizen so umschreiben. Dann habt ihr also, wenn ihr da nicht zu der IP guckt, genau diese angepasste Version. Danke, das ist klar. Man hat ja in H die Gruppenstruktur und kann da Inverse bilden. Ja, klar, super. Danke. Danke, das ist die einfachste Art, das zu machen. Sehr schön. Dann habe ich keine Hausaufgaben, außer noch ein bisschen an meinen Notizen was zu verbessern. Dann stelle ich die ins Tut-IP, das mache ich auch diese Woche. Dann könnt ihr da nochmal vergleichen. Viel Spaß bei den Übungsaufgaben. Dann mache ich jetzt das Band aus, aber ich habe noch eine Minute Gesprächsbedarf. Danke erstmal.